Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich bin etwas übernächtigt, wenn man früh aufgestanden ist, Nee, ist nicht richtig.
Übermüdet.
Nee, aber müde bin ich auch nicht. Kennst du diesen so nach müde kommt so eine ganz kurze Phase Irrsinn? So
Delirium?
Delirium glaube ich auch noch nicht. So bei Kindern hat man, also ich beobachte das vor allen Dingen bei einem Kind, das mir nahe steht, also komplett aufgedreht und komplett verrückt und bevor es dann den Zusammenbruch kriegt. Ich glaube, diese Phase habe ich gerade im Moment so ein bisschen, so für heute zumindest. Das liegt aber auch daran, dass eigentlich, also ich habe von der Etappe heute nichts mitbekommen, aber das Ergebnis lässt mich sehr freuen. Wie geht's dir? Was macht München?
Ja, erstmal schönen guten Abend, sehr gut. Ja, mir hat es gerade ein bisschen abgekühlt, glücklicherweise, ich in Köln ist.
Ja, ne, hier sind nicht mehr so richtig, richtig warm. Also irgendwie, ja, so ein richtig schöner Sommer ist es bisher nicht, finde ich. Also da fehlt noch irgendwas, aber das sollte ja nicht, sollte nicht zu spät sein für so etwas, hoffe ich. So, aber apropos schöner Sommer und wie geht es uns und bei wem kühlt es ab? Das Interesse vielleicht auch an etwas? Tour de France Zeit? Und da schließen wir uns zusammen, sprechen darüber, was passiert ist und wo alles steht. Und, warte, ich muss mal hier ein bisschen dumm machen. Und dann gucken wir mal. Wir hatten uns beim letzten Mal unterhalten ab Etappe Nummer 6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht gebe ich mal kurz die Zusammenfassung, wo wir stehen. Etappe Nummer 6 war die relativ flache Etappe, die natürlich der grandiose Sprinter dieser Tour de France, Mark Cavendish, gewonnen hat. Von Tours nach Châteauroux. Oui. Cavendish vor Philipp Jasper Philipsen, Nasser Bohani, Dumas, Sagan und. Im Gesamtklassement lag Mathieu van der Poel auf dem ersten Rang, 8 Sekunden vor Pogacar, 30 Sekunden vor Van Aert, Alaphilippe, Lutschenko, Latour, Uran, Vingegaard, Carapaz, Roglic und. So, das ist der Stand der Dinge. Dort reihen wir uns ein. Etappe Nummer 7 war dann die Etappe vom Freitag. Wie war es nochmal? Lass mich mal kurz ich mache mal hier unseren Chatverlauf auf, um mich selber zu erinnern, wie alles war. Jetzt, ehrlich gesagt, kommt mir Freitag schon so ewig lange vor. Am Freitag hast du mir zwischendurch kurze Nachricht geschrieben, interessante Rennsituation. Ja. Und das war's dann auch. Ne? Also ich hatte irgendwo gelesen, so nebenbei, Pogacar hat schon sein Earpiece rausgeschmissen. Du sagst, interessante Rennsituation. Und dann habe ich mir am Abend die Wiederholung angeschaut. Was würdest du jemandem sagen, wie würdest du, mit welchem Adjektiv würdest du das die Etappe am Freitag beschreiben, wenn du nur eins nutzen dürftest?
Skurril.
Skurril? Ja, also irgendwie nicht so richtig wie erwartet. Also so, ich hätte glaube ich, ist kurios auch ein Adjektiv. Ja, ne? Wahrscheinlich.
Oder auch sehr chaotisch auf jeden Fall.
Unübersichtlich. Mhm. Eine chaotische, unübersichtliche, kuriose, skurrile Etappe war es.
Ja, das war die längste Etappe der diesjährigen Tour de France und wurde auch immer wieder im Fernsehbild eingeblendet, dass es die längste Etappe seit dem Jahr 2000 ist mit 249,1 Kilometern, Vierzon-le-Creusot. Und ja, wie wir schon mal gesagt hat beim letzten Mal, es könnte eine sehr interessante Etappe werden, vor allem mit diesem Finale. Also wenn man das so rückblickend betrachtet, war das eine Etappe mit zwei völlig konträren Hälften. Also die erste Hälfte der Etappe im Prinzip immer nur schnurstracks geradeaus, tellerflach dahin und dann so der zweite Teil fast schon so ein bisschen gebirgig. Und am Anfang war es ja so, dass der ewig gedauert hat, bis sich eine Spitzengruppe mal bildet. Weil klar, am Tag standen die Chancen für eine Ausreißergruppe sehr, sehr gut, da wollten alle in die Gruppe. Dann glaube ich bei circa Kilometer 30 war das, ging es dann durch so eine Ortschaft durch Bourges, meine ich, sogar eine Stadt. Und danach, ja, war es dann im Feld einmal gerissen. Und dann waren halt ja da Van der Poel und Van Aert vorne. Und plötzlich war dann eine Gruppe weg mit ja, ca. 30 Fahrern.
Und da möchte ich nochmal kurz erwähnen, also wenn ich mich richtig erinnere, hattest du noch am Donnerstagabend angekündigt, dass es ja gut sein könnte auch, dass das gelbe Trikot sich seit langem mal wieder vorne in der Ausreißergruppe zeigt. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte ich Nibali als Namen in die Runde geworfen. Kann mich auch täuschen, aber das habe ich, zumindest das mit dem Gelben bin ich sehr, sehr sicher, dass ich das noch im Ohr habe.
Ja, genau. Also das hat der Mathieu van der Poel ja auch bei der Tour de Suisse bereits gemacht. Und an dem Tag hat er den Braten in Richtung Ausreißergruppe auch richtig gerochen. Und natürlich war klar, aufgrund der Gesamtwertungskonstellation, dass der auf einen Fahrer, nämlich auf Wout van Aert, ganz besonders aufpassen werden würde, hat er dann auch gemacht. Und beide waren dann ja plötzlich vorne in dieser Ausreißergruppe, die super stark besetzt war. Auch, ja, die meisten Teams waren vertreten und hinten war dann so eine Situation im Feld, wo dann alle so ein bisschen das Team UAE angeguckt haben und gesagt haben, ja gut, dann fahrt mal bitte, wenn ihr die Tour de France gewinnen wollt. Und dann war mal so eine Lücke davon, 30, 40 Sekunden und dann haben sie es halt mit der Brechstange, mit allem Mann versucht zu kreiseln, das zuzufahren, haben sie natürlich mit 7 Fahrern minus Pogacar, also noch, also ja, 7 Fahrer dann keine Chance gehabt, wenn vorne 30 kreiseln. Und so, ja, so haben sie es dann sich darauf geeinigt, dass sie den Abstand einigermaßen konstant halten, also nicht zu groß werden lassen. Ich glaube, 7 Minuten waren es dann maximal. Und ja, aber natürlich vielleicht nicht so optimal für die Mannschaft, dass die da ja, gut 200 Kilometer von vorne fahren mussten an dem Tag.
Interessant, es war einfach ein tolles Bild oder ein interessantes Bild oder ein für mich auch völlig neues und das wurde auch in der Übertragung ja mehrfach dann gesagt, dass da der erste, der Cross-Weltmeister vor dem zweiten der aktuellen Cross-Weltmeisterschaft einfach mal sozusagen den Straßensport übernehmen, ne? Weil am Ende die zwei Fuhren dann da teilweise auch miteinander, die kennen sich ja wie, keine Ahnung, wie Topf und Deckel. Und ja, die waren dann auf einmal in zumindest während des im virtuell und dann später auch im realen gelben Trikot und Zweiter auf dem Podium. Also kann mich auch nicht erinnern, dass so etwas mal, ich glaube Wolfshohl war der nicht, der Lupo, der war auch mal relativ gut bei der Tour gelegen, aber erster, Zweiter aus dem Cross-Weltmeisterschaft. So dann bei der Tour, Cross leads the Cycling, hatte ich auch irgendwo gelesen.
Ja, und wenn man dann noch so guckt, beispielsweise nach der Etappe, dann Dritter, auch noch Kaspar Asgreen, könnte man meinen, so man wäre irgendwo bei den Klassikern, Flandern-Rundfahrt oder so. Also die Klassementsfahrer hatten da noch nicht so viel zu bestellen. Das waren vor allem die Klassikerjäger, ja, die diese aber erste Woche geprägt haben.
Man muss halt auch sagen, wir sind jetzt von den Etappen her bei Etappe 7. Also nochmal das erste Drittel und von diesem ersten Drittel war halt auch viel auf Klassiker-Terrain. Ne? Und das war halt in der Bretagne, was ja dann, sag ich mal, eher dem Terrain glich, wo solche Fahrer unterwegs sind, als es wirklich dann den Gesamtliedern entgegenkommend auch ins Gebirge geht. Also habe ich an dem Punkt nochmal drüber nachgedacht. Ist jetzt natürlich schwer mit dem, was danach alles gekommen ist, das jetzt nochmal zu versuchen, die damalige Position, den Blickwinkel einzunehmen. Aber ich finde, unter dem Gesichtspunkt konnte man an diesem Freitag der Tour wirklich nur sagen, hey, ihr habt da wirklich auch mal Fahrern die Möglichkeit, ins gelbe Trikot zu schlüpfen gegeben. Ich gucke mir das Podium an, 3 Fahrer, die sonst so selten vorne gewesen wären. Also von der Streckenplanung her, mal abgesehen davon, dass die Sprinter vielleicht nicht so richtig zum Zuge gekommen sind am Anfang, aber doch durchaus eine interessante Tour.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, du warst mit der Tour zu dem Zeitpunkt noch nicht warm gewesen.
Hat sie dafür gesorgt? Nö, von der Etappe war ich ja begeistert. Also, und da soll noch mal einer sagen, lange Etappen sind langweilig. Also ja. Genau das Gegenteil war ja der Fall. Also das hat gezeigt, dass auch so eine lange Etappe den ganzen Tag über Spannung bieten kann.
Und die waren ja auch weit unter dem Durchschnitt, ne? Also die sind ja auch krass wie Irren. Das muss man auch mal sagen.
Ja, das ist absolut richtig.
Ja. Hinten gab es dann das Rennen der der Favoriten, also wie so oft, ne, das Rennen im Rennen, 5 Meter, sage ich schon, 5 Minuten ungefähr dahinter. Und also zwischen dieser Hauptgruppe, die dann ins Ziel gekommen ist, ne, hatten wir schon gesagt, Mathieu Mohoric hat gewonnen vor Jasper Stuyven, Magnus Cort. Oder ja, die haben, das war einfach eine Gruppe, die sich dann abgesetzt hat und die dann aus denen sich dann.
Ja, also die Gruppe mit Mohoric da, der war schon im Prinzip an dieser ersten Bergwertung so 70 Kilometer vor dem Ziel losgefahren und hatte dadurch einen substanziellen Vorsprung schon, ehe es dann ja im Finale mit diesem Signal du Champ, also dieser Zweitkategorie Bergwertung, nochmal richtig, richtig steil wurde. Und da sind dann nochmal, haben sich von den anderen Verfolgern nochmal abgesetzt, hat aber nicht mehr gereicht, um da letzten Endes ganz nach vorne zu kommen.
Genau. Und hinten gab es dann das andere Rennen, welches dann ja Alaphilippe für sich entschieden hat, wenn man das so sagen möchte. Ne? Und dort sind die dann aber alle so als Gruppe reingekommen. Also da gab sich jetzt, da ergab sich da keine Abstände mehr.
Ja, aber da hat man schon gesehen an dem Tag, da gab es so ein paar Offenbarungseide. Ja. Also das erste war ja, dass dann Roglic das erste Mal Probleme bekommen hat und hinten rausgefallen ist aus der Favoritengruppe. Und auch einen Geraint Thomas hatte da schon gewisse Probleme bekundet. Und auf der anderen Seite fand ich das ganz spannend. Also Pogacar war dann alleine, der war isoliert in dieser Favoritengruppe und dann hat Carapaz angegriffen, ist auch weggekommen und wurde dann aber wieder eingeholt, aber nicht, weil da irgendwie UAE nachgefahren ist, sondern Movistar.
Erinnern wir uns an den Film, an die zweite Staffel von Movistar? Oh, wir sind jetzt die Bösen. Warum?
Es ist schon immer ein doofer Zufall, dass die das immer sind, die Carapaz hinterherfahren.
Ja, die ihre Emotionen nicht im Griff haben und deswegen fahrt dem Schwein hinterher. Entschuldigung, Carapaz, ich meine sie dich nicht jetzt persönlich, aber wenn man die Serie schon mal gesehen hat, die wir irgendwann noch besprechen werden, dann weiß, glaube ich, jeder sofort, was wir damit meinen. Ja, Geraint Thomas, sehr traurig. Roglic nehme ich jetzt wahrscheinlich nicht viel vorweg, wenn ich sage, dass der jetzt dann auch nicht mehr ewig damit dabei war. Ja, ich habe eine interessante These vielleicht als kleiner Einschub heute gelesen noch, weiß gar nicht mehr, wo das war, das ist eben an mir vorbeigeflogen, so nach dem Motto, naja, viele Stürze, viele Ausfälle von auch möglichen Leadern, was auch damit zusammenhängt, dass einfach weniger Rennen stattgefunden haben und die Leader auch weniger Rennkilometer, Rennhärte und so weiter in den Beinen haben. Dass das ein Argument dafür wäre, warum so etwas jetzt gehäufter passiert. Siehst du das? Also im ersten Moment dachte ich, ja, klingt plausibel. Im zweiten Moment dachte ich, naja, ein Armstrong war jetzt auch nicht derjenige, der sich bei den Klassikern noch die Rennhärte für die Tour geholt hat. Irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte, beziehungsweise trifft es auf manche zu, manche aber auch. Man kann nicht von Einzelnen auf das Gesamtpeloton ausschließen an der Stelle.
Ja, aber in gewisser Weise ist es schon auffällig, dass so diese Klassementsfahrer ja natürlich von ihrem Metier aus schon nicht so gut in diesen Positionskämpfen sind. Also man sieht halt selten, dass beispielsweise ein Kasper Asgreen, Mathieu van der Poel oder ein Wout van Aert irgendwo auf der Nase liegen, ja. Weil die einfach die Klassiker-Spezialisten sind und die sind es gewohnt, diese Positionskämpfe. Und deshalb wird es halt bei der Tour auch so gefährlich, weil diese ganzen Bergfahrer und Klassementsfahrer dann versuchen, da irgendwie vorne reinzuhalten und ja, die kennen sich da nicht so gut drin aus. Und man hat ja auch gesehen, dieser auf der ersten Etappe, der zweite Massensturz, habe ich jetzt auch gehört, wurde dadurch verursacht, dass sich einfach ein Fahrer umgeguckt hat bei Tempo 70 bergab und sich dann an dem Vorderrad von einem anderen aufgehängt hat. Das wäre halt, ja, einem Klassiker-Spezialisten einfach nicht passiert. Und natürlich fehlt dann diesen Klassementsfahrern wie einem Primus Roglic beispielsweise auch irgendwo die Rennpraxis, die diese Klassiker-Spezialisten haben und dann passiert halt sowas mal.
Wobei ich da auch sagen muss, also Van der Poel und Van Aert würde ich dann nochmal rausnehmen, weil die als Crosser eh nochmal eine ganz andere Radbeherrschung haben als jetzt, sag ich mal, auch die Klassiker. Also die sind, glaube ich, von ihrer Motorik, von ihrem Gleichgewichtsgefühl und so noch mal in einer ganz anderen Liga anzusehen.
Aber ja, da gibt es noch einige Fahrer, also das fällt halt schon auf, finde ich, dass diese Klassiker-Spezialisten da dann doch wesentlich geschickter sind.
Ja, auch so ein Sagan zum Beispiel als Mountainbiker, ne? Also der auch aus Mountainbiken kommt, ne? Der da eine Radbeherrschung hat, wie es jetzt ein Chris Froome wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr haben wird, um es mal so ganz, ganz plakativ zu sagen. Ja, also, ne, aber andererseits muss man vielleicht auch heutzutage, oder muss man es auch von der anderen Seite sehen, wenn man mit, keine Ahnung, gucken wir mal, Van der Poel hatte jetzt zum heutigen Zeitpunkt 29 Renntage, Roglic auch nicht mehr, ne? Also Van der Poel ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ja, wollte ich als These nur mal hier liegen lassen, dass, wenn es jemand interessiert, da vielleicht noch mal länger drüber nachdenken kann, ob da ein Zusammenhang besteht. Wie gesagt, ein Armstrong war einfach vielleicht auch zu hart. Der ist halt nicht gefallen, weil er nicht kaputt gehen konnte. Und der ist ja auch mit wenigen Tagen immer in die Tour gegangen. Das war der Freitag. So, Samstag, ich berichte aus unserem teaminternen Chat. Heute fahre ich die ganze Etappe via Swift mit. Worauf du schon sagtest, ui, was für ein Unterfangen, ist dann weniger geworden, aber ich habe mich ein bisschen auf die Rolle gesetzt, bin gefahren, habe mir dabei Tour angeguckt und ich würde ja gerne, wie soll man sagen, ich würde ja gerne dass unsere Diskussion hier weitergeben, aber wollen wir mal diskret sein. Ich sage nur einen Satz, der geschrieben wurde: selten gesehen, dass ein Fahrer so das Feld deklassiert hat. Und ja, kann man so sagen.
Ja, es war die
muss erste man so Alpen, sagen, glaube ich.
Muss man so sagen, ja, die erste Alpenetappe Oyonnax nach Le Grand Bornand, 150,8 Kilometer nur, aber es ist so ziemlich die einzige Etappe, glaube ich, bei dieser Tour, wo es am Anfang wirklich vom Start weg bergauf ging. Das waren zwar nur 5 Kilometer, aber da war es halt schon so, dass sich da das Feld geteilt hatte. Hinten war schon so ein Gruppetto rausgefallen. Unter anderem war dann auch so ein Garen Thomas in dieser hinteren Gruppe mit dabei. Auch ja, Primoz Roglic wieder dabei, die Sprinter natürlich. Und auch schon viele Helfer vom Team UAE, von Tadej Pogacar. Und diese Gruppe, hätte man gedacht, gut, die rollen dann in der ersten Abfahrt von diesem ersten Berg wieder rein. War aber nicht, weil vorne die Spitzengruppe sich ewig nicht gebildet hat. Und da haben dann teilweise, war dann sogar mal Pogacar da selbst in der Ausreißergruppe oder andere Favoriten mit dabei. Also hat sehr lange gedauert, bis diese Favoritengruppe dann, diese Ausreißergruppe dann sich gebildet hatte. Und es war halt sehr schlechtes Wetter an dem Tag, muss man auch sagen.
Also mein,
und
ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen zu leise gestellt. Ja, also es haben auch Fahrer teilweise bitterlich gefroren, wie man hinterher gelesen hat, ne? Und wo man dann auch gesagt hat, wie kann es sein? Also in Valverde war da, glaube ich, einmal im Gespräch auch, ne?
Das hat man sogar im Fernsehen gesehen. Also ja. Der war in der Spitzengruppe und
ich habe es hinterher gelesen, ich weiß nicht, ob ich im Moment aufmerksam war. Ich habe ihn nur gesehen und ist der so zurück, hat sich zurückfallen lassen und ist dann, um Klamotten zu holen oder so, ne? Und dann also. Wurde auch im Fernsehen spekuliert, naja, wer ist alter, erfahrener Fahrer, warum kann er sich nicht richtig anziehen vorher und so weiter, ne? Aber ich glaube, da sind ein paar auch wirklich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden
bei der Einschätzung. Ja, das wurde sogar über Radio Tour gesagt, dass Valverde anhält, weil ihm kalt ist. Und ist dann halt natürlich auch schwierig, weil die Mannschaften haben ja nur zwei Teamfahrzeuge. Das eine Teamfahrzeug ist dann wahrscheinlich hinterm Hauptfeld gewesen, bei Enric Mas und vielleicht Lopez, und das andere hinten beim Gruppetto, bei den abgehängten Fahrern, keiner hinter der Spitzengruppe vielleicht in dem Fall. Und so musste er dann da warten und dem war scheinbar so kalt, dass er sich dann da erstmal was überziehen musste. Also
und wenn ein Valverde schon, also der ja wirklich nur mal einfach ein erfahrener Fahrer ist, dem sowas passiert, ne, dann kann man vielleicht auch dem einen oder anderen jungen Fahrern da wenig Vorwurf machen. Es war einfach ein Tag, wo man sonst den Hund nicht vor die Tür schickt, um es mal so zu sagen.
Ja, aber ich finde, so im Finale drin wurde es dann ein bisschen besser, also da war der Regen dann nicht mehr ganz so stark, als es dann in die Berge ging. Ja, was soll man dazu sagen? Also man hätte damit gerechnet, dass vielleicht das Team Ineos da was probiert, aber Tadej Pogacar hat da kurzerhand einfach mal den Spieß umgedreht und ist selbst zum Angriff übergegangen. Ja, ja. Und hat da die Konkurrenz wirklich in Grund und Boden gefahren.
Du hast geschrieben, ich zitiere nochmal, ich habe selten gesehen, wie jemand das komplette Feld auseinander oder dominiert. Das war schon erschreckend. Und man hat auch hinterher gelesen, so nach dem Motto, naja, man muss es vielleicht auch so einordnen, dass die anderen, dass der Abstand von Pogacar zu anderen vielleicht gar nicht bedeutet, dass Pogacar so unfassbar unübermenschlich gut ist, sondern vielleicht auch, dass die anderen Konkurrenten derzeit einfach nicht so gut sind. Der These konnte ich im ersten Moment was abgewinnen, habe dann aber auch gedacht, naja, okay, wenn jetzt einer seiner Konkurrenten nicht so gut ist und rausfällt, geschenkt, ein zweiter oder dritter, aber er deklassiert ja gerade alle, also jeden, also und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich mit einem, also ich will nicht sagen mit einem lachenden Gesicht, aber also er wirkt ja jetzt dabei nicht arrogant oder auf andere herablassend, runterschauend, aber nichtsdestotrotz, also das war eine Demonstration von Überlegenheit. Weiß ich auch nicht, wann ich das letzte Mal sowas gesehen habe, außer wenn, keine Ahnung, ich gegen meine Tochter ein Rennen fahre oder so. Das war auch.
Naja, ich finde, das ist sehr schwierig, diese Leistung zu interpretieren. Auf der einen Seite, wenn man sich mal die reinen Daten anguckt, ist das jetzt nichts, was Pogacar da gebracht hat, was nicht schon irgendwie da gewesen wäre. Also zum Beispiel Col de la Colombier, den letzten Anstieg auf der Etappe, den sind die beispielsweise 2018 Dan Martin noch ein bisschen schneller hochgefahren als er. Und auch im vorigen Berg, dem Col de la Rome, hat er, glaube ich, über 36 Minuten so um die 6,3 Watt pro Kilogramm gebracht. Das ist jetzt auch nichts, was nicht schon da gewesen wäre. Also das habe ich gelesen, ist so ungefähr das Niveau aus Contadors Zeiten. Und das ist ja jetzt nichts, sage ich mal, was irgendwo ja mutantisch anmutet. Ich finde einfach, dahinter das Niveau der Konkurrenten ist einfach nicht das, was es hätte sein sollen. Vielleicht liegt natürlich auch ein Stückchen weit daran, dass viele Fahrer schon durch Stürze gebeutelt sind. Und wenn man sich da mal so die Kandidaten anguckt, ist eigentlich nur so ein Richard Carapaz, den man das vielleicht noch zutrauen würde, mit Pogacar mitzufahren. Also ja, Rigoberto Urán, klar, ist jetzt immer noch super im Rennen, aber ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wilco Kelderman.
Was? Willst du auf uns alten Männern hier rumhacken oder was? Er ist 34.
Ja, klar, aber
ja, klar, jetzt sagst du doch, ja klar, es wird sich besser.
Aber ja, wenn man das so mal realistisch einordnet, hat er vielleicht auch schon die aller besten Jahre und vor allem diese Spritzigkeit nicht mehr so ganz und auch so Fahrer wie ein Kelderman, das ist halt ja, vielleicht nicht die 1A-Geige der Rundfahrer, die da mitfährt, also da fehlt halt beispielsweise ein Primoz Roglic, ein Geraint Thomas, vielleicht auch ein Richie Porte in sehr guter Form, ja, und Bernal, genau, der fehlt auch. Also wenn man das auch mal vergleicht, was, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, was Bernal auch beim Giro an so Wattwerten gefahren ist, dann hätte der da wahrscheinlich sogar mitgekonnt. Und dann hätte man vielleicht auch da ein bisschen anders über diese Leistung von Pogacar noch geredet. Was auf der anderen Seite mich wieder so ein bisschen skeptisch stimmt. Am Ruhetag, jetzt gab es ein längeres Interview oder einen längeren Artikel über Thomas de Gendt, der sich irgendwie geäußert hat, da kommen wir gleich noch zu der Etappe nach Tignes, dass er da versucht hat, irgendwie in die Spitzengruppe zu kommen und hat seine besten Wattwerte ever gefahren und er hat gesagt, damit hätte ich sonst in anderen Jahren das komplette Feld zerlegt und so konnte ich gerade im Feld irgendwie damit mitfahren. Also das ist scheinbar das allgemeine Niveau viel höher, aber in der Spitze stagnieren viele und Pogacar reißt oben aus.
Ja, man würde sich ja so gerne freuen. Man würde ja gerne an das alles glauben. Und noch möchte ich, diese Wattwerte, die lassen mich jetzt auch immer noch daran glauben, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr talentierter Fahrer ist, der, und das meine ich jetzt in dem Moment noch erstmal wertneutral, der in einem Umfeld arbeitet, dem es ihm das ermöglicht, das abzurufen. Das ist bewusst in so vorsichtig formuliert. Und andererseits das Glück hat, dass er bei dieser Grand Tour zumindest und nicht auf die Fahrer trifft, die ihm auch das Leben so schwer machen könnten, wie es vielleicht sonst möglich wäre. Oder die Fahrer das Pech haben. Ich glaube, so kann man das hoffentlich einigermaßen akkurat zusammenfassen.
Ja, wenn man es mal so positiv sieht, also ich finde das da sogar gut, was Tadej Pogacar macht. Das ist jetzt keiner, der wie damals, ja, Team Ineos mit Froome irgendwie mit dem Rechenschieber fährt und sagt, ja, bei Kilometer 10 vor Ziel fahren wir jetzt mal alles auseinander, sondern Pogacar, der greift dann halt auch mal 50, 60 Kilometer vom Ziel an und riskiert dann mal was und fährt dann vorne weg. Also ja, das ist mir dann noch viel lieber als so ein Zug am Berg, wie es den früher gab.
Ja. Machen wir die Etappe nochmal zu Ende. Also Dylan Teuns hat das Ding am Ende mit einem Vorsprung gewonnen, der kleiner gewesen wäre, wenn ihr und Isagire nicht zwischendurch mal überlegt hätte, ach komm, du kannst doch an der Bushaltestelle rechts vorbei. das habe ich noch nicht mehr klären können. War es auch ihr und Isagire, der auch noch gestürzt war?
Nein, das war ein anderer Astana-Fahrer.
Ja, das dachte man zwischendurch mal, ne? Oder die Fernsehbilder haben es vermuten lassen.
Ja, Isagire war der da auf den Hinterhof irgendwo.
Ja, genau.
In der einen Kurve.
Und das andere war ja kurz danach und dann dachte man ja schon vielleicht, okay, jetzt hat er vielleicht beim Hinterherfahren so viel riskiert, dass er dann noch abgeflogen ist. Ja, Isagire hat nur mal geguckt, wollte sich die Bushaltestelle von hinten angucken. Habe ich in dem Moment gedacht. Der ist einmal kurz abgebogen. Ja, Wout Poels, Simon Yates und so, alles. Ich mag das Wort eigentlich nicht, Kanonenfutter, aber einfach nur so Staffage im Grunde genommen, ne, übrig gebliebene Fahrer aus dieser ersten Gruppe. Und dann kam mit 4 Minuten Verspätung, sag ich mal, die anderen Favoriten rein. Ein Carapaz, ein Mas, ein Uran, ein Gaudu, Kelderman und Sergio Henao und. Also einfach mal 4 Minuten abgenommen. Und ja, in der Gesamtwertung heißt das ja auch, dass da ordentlich Musik drin war. Ne? Also ein Carapaz, den man zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch am ehesten zu seinem Konkurrenten gehalten hätte, hatte als einfach mal bam, 5 Minuten. Das muss man sich einfach mal überlegen. Nach der 8. Etappe überlegen, gewinnen und 5 Minuten Vorsprung haben. Das ist eine Überlegenheit, da...
Auf der anderen Seite, wenn man so guckt, der Platz dann ums der Kampf dann ums Podium ist dann natürlich wieder genau das Gegenteil. Das ist extrem eng.
Total. Aber man schaut ja nicht die Tour, um den Kampf um Platz 2 und 3 zu sehen.
Nee, wollte nur nochmal damit verdeutlichen, dass halt hinter Pogacar dieses Niveau unheimlich gleich ist.
Ja, wie so eine homogene Masche, eine homogene Masche von irgendwie so 6, 7, 8 Fahrern. Ja.
Und bei der Etappe vielleicht auch noch bemerkenswert, was ja so viele hinterher gesagt haben, dass Pogacar da diese letzten beiden Berge mit einem großen Kettenblatt gefahren ist. Ja, dazu muss man aber auch sagen, der ist, glaube ich, eine Übersetzung von 53-30 gefahren oder 52-32. Und das kannst du halt dementsprechend auch mit einem kleinen Kettenblatt dann fahren, mit einer bisschen anderen Übersetzung. Da ist, glaube ich, dann sogar die Kettenlinie noch ein bisschen günstiger. Und das ist ja sehr atypisch, dass man halt vorne auf dem großen Blatt und hinten auf dem kleinsten Gang irgendwie fährt.
Vielleicht hat er das gemacht, um nicht noch arrogant zu wirken. Also entweder der hat es gemacht, um seine Dicke noch ein bisschen zu deklassieren, so noch in die Nase. Nee, vielleicht kann er einfach nicht richtig schalten. Vielleicht wäre er der richtige Kandidat dafür, wo immer automatisch die Schaltung ihm den optimalen Gang einstellt.
Ja, also mich hat es, wie gesagt, so ein bisschen gewundert, dass er mit einem großen Kettenblatt gefahren ist. Wenn man es hinterher, also hat man das ja gehört, welche Übersetzung er da aufgelegt hatte. Daher hat sich das so ein bisschen relativiert, aber klar, im Radsportverein, wenn da einer anfängt und der fährt da irgendwie die ganze Zeit vorne auf dem großen Kettenblatt und hinten auf dem kleinsten Gang.
Dann nimmst du ihm das Rad weg.
Ja, dem sagst du auch, das ist ein klassischer Anfängerfehler.
Ja, eigentlich schon. Wobei ich letztens auch gehört habe, oder hat mir jemand erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe, schon wenn du beim Zeitfahren fahren ja mittlerweile auch manchmal nur ein Blatt vorne, ne? Und dann ein richtig großes, so ein 55er, 56er oder noch höher, dass die eigentlich auch gar nicht planen, diesen Gang 55-11, 55-12 oder so zu fahren. Der wird wirklich nur in extremen Ausnahmesituationen dann bergab gefahren, wenn es wirklich nur gerade geht, sondern dass die auch dann den Gang vorne 55, 14, 15, 16 so ungefähr fahren als dicksten Gang. Einfach weil da die Kettenlinie dann ganz gerade ist und die Kraftübertragung optimal ist. Also das ist
genau.
Auch mal so am Rande an der Stelle, falls wir da nicht schon mal drüber gesprochen haben und ich es vergessen habe. Wenig überraschend in der Gesamtwertung, Pogacar von Van Aert, Lutschenko, Rigoberto Urán, das möchte ich nochmal ganz kurz hier nochmal, wie soll ich sagen, hier nicht unerwähnt lassen, dass Rigoberto Urán von uns beiden als einer der Fahrer, dem wir die Daumen drücken, hier, ne, also, ne, erwähnt wurde. Also Urán schlägt unser Herz für dich noch Gaudu und für mich noch Port. Also da sind wir uns unserem Herzenstipp zumindest gar nicht so schlecht.
Nö, der fährt eine absolut super Tour de France, fehlerfrei bislang und ja, er ruft das Maximum von dem ab, was man von ihm erwarten konnte.
Und er ist der zweitbeste Education First Fahrer, weil man darf nicht vergessen, vor ihm ist ja noch außerhalb der Wertung, wie heißt er nochmal, ich kann mir den Namen nicht merken, McLellan?
Lachlan Morton.
Ja, kann ich mir nicht merken. Der im Moment, soweit ich das weiß, irgendwie 2 Etappen Vorsprung, glaube ich, hat. Auf seiner Tour alleine, self-supported, die Tourstrecke inklusive aller Transfers zu fahren. Immer noch, wie ich finde, unfassbare Idee, unfassbares Ding. Und ja, der hat jetzt die Halbzeit, glaube ich, schon geschafft. Ist auch 2-mal die Montur hochgefahren und alles, was dazu gehört. Mit jedem Spaß. Genau, Gesamtklassement hatten wir. Hatten wir schon erwähnt, wer gewonnen hatte. Ja, Dylan Teuns hatten wir auch schon erwähnt. Ich sag mal, können wir zur nächsten Etappe kommen. Und da hatten wir angekündigt, naja, das sind hinten raus so ein Rollerberg. Also was da wird nicht so richtig was passieren zwischen den Gesamtklassementsfahrern. Andererseits, sie hatten ja vom Tag davor vielleicht mal so einen Moment, wo man sagen könnte, okay, wir haben jetzt was gut zu machen und wenn wir hier noch irgendwas machen wollen, reißen wollen, dann müssen wir jetzt auch mal anfangen.
Ja, also die Etappe nach Tignes, Etappe Nummer 9, Cluzet nach Tignes, war dann die zweite und zugleich letzte Alpenetappe, auch wieder sehr kurz, 144,9 Kilometer. Aber ja, ich habe die Etappe auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sieht auf dem Profil ja nicht so dramatisch aus, aber im Prinzip sind da nur so die ersten, ja, was sind das, 15, 17 Kilometer flach gewesen, dann ging es nur noch rauf und runter. Und ja, Rennen war wieder sehr intensiv ausgefahren, irgendwann war eine Spitzengruppe weg und ja, denen hat man einen recht guten Vorsprung gegeben und ich glaube auch der Plan des Teams UAE war an dem Tage das gelbe Trikot abzugeben und es dem späteren Etappensieger Ben O'Connor zu geben, aber ja, die anderen Favoritenteams, der hatten dann nicht so unbedingt Lust darauf, die wollten im Schlussanstieg noch was probieren und dementsprechend O'Connor hatte, glaube ich, 8 Minuten paar zerquetschte Rückstand und am Ende haben sie das noch zusammengeschmolzen auf, ja, was war es dann, zu Tadej Pogacar 6 Minuten. Da kam ja Pogacar wieder als bester der Favoriten rein. Somit hat es für ihn nicht ganz gereicht, um da das gelbe Trikot zu übernehmen, aber ist durchaus ein Fahrer. Ben O'Connor hat sich da auf Platz 2 der Gesamt durch seinen Ausreißversuch wieder vorgearbeitet, dem ich das auch zutraue, absolut da vorne sich festzubeißen.
Ja, und es ist auch schön für die Franzosen, ne, jetzt einen Fahrer zu haben, dem sie da Daumen drücken können. Vielleicht, das hätten wir vorher erwähnen müssen, denke ich, auch noch der Hinweis, Roglic an dem Tag nicht mehr angetreten, Van der Poel nicht mehr angetreten, aus unterschiedlichen Gründen, sage ich mal. Also für beide macht es keinen Sinn mehr. Das ist der gemeinsame Grund von beiden. Van der Poel jetzt nach Olympia und ich denke mal, Roglic will sich einfach auskurieren, will wieder gesund werden und wahrscheinlich auch die Tour so schnell wie möglich wieder vergessen. Also gehe ich mal von aus.
Ja klar, aber dafür muss man sagen, Team Jumbo-Visma hat einen ganz guten Plan B mit Jonas Vingegaard, der sich in der Gesamtwertung immer noch sehr, sehr gut hält und auch das Nachwuchstrikot jetzt stellvertretend für Pogacar trägt.
Ja, also ich meine, sie haben, also wir hatten ja vorher so erwartet, dass Team Jumbo gegen das, aber nee, machen wir das lieber später. Machen wir mal so ein bisschen so ein Fazit was ziehen, was jetzt ist. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, noch das falsche Tab offen. Ich bin auch heute Tab-irre. Hinten gab es dann einmal, sah ich, die Attacke von Carapaz, wo man gedacht hat, okay, jetzt kommt was. Quintana hat dann auch mal zwischendurch, wenn ich das richtig entsinne, angezogen. Aber das war auch alles irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es war irgendwie so unmutig, finde ich. Also keine der Teams hat mal Mut bewiesen an dem Tag.
Na, Quintana war ja vorne in der Spitzengruppe und hat sein Ziel an dem Tag erreicht.
Dann habe ich das verwechselt mit dem anderen. Dann war das an dem anderen Tag.
Die Bergwertung übernommen, aber da muss man auch sagen, es war schon krass. Also in dem Schlussanstieg drin sind ja unten Higuita und Quintana, also die beiden Kolumbianer, zusammen vor O'Connor noch mit einem kleinen Vorsprung reingefahren. Und die haben sich da so ein bisschen auch abgewechselt und abgesprochen, wie sie den da jetzt irgendwie auseinandernehmen können. Sah auch ganz gut aus, aber ja, Ben O'Connor war einfach zu stark. Und ich fand es halt krass, dann wie so ein Quintana von einem auf den nächsten Moment einfach stillgestanden ist, hatte scheinbar da auch einen Hungerast. Und man hat auch gesehen, das habe ich so auch von einem Fahrer noch nicht gesehen, der hat sein Trikot gewechselt. Also der hat halt das Trikot, das Teamtrikot ausgezogen, weil es scheinbar nass war, und hat dann einfach nur so eine schwarze Gabba-Weste übergezogen, ohne ein Trikot drunter zu haben.
Okay. Nee, den Moment habe ich dann wohl verpasst.
Also das, ich glaube, der Sponsor wird dann natürlich alles begeistert drüber gewesen sein. Da steht ja nichts drauf auf dieser Gabba-Regenweste. Also das ist einfach nur so ein schwarzes Ding und er hatte nichts mehr drunter.
Naja, andererseits, mein Gott, wenn du die Wahl hast, also ne, weiterfahren und nicht mehr frieren oder dem Sponsor einen Gefallen tun, kann ich jetzt noch ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, es gab auch mal von Castelli da extra so eine Serie, wo die keine Logos und so drauf gehabt haben und produziert haben, ne, damit andere Fahrer die auch benutzen können, weil ja das geschulte Auge erkennt natürlich trotzdem, was sich da verbirgt unter dem, in diesem Trikot, was ich, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber dann war das ein anderer Tag zumindest, wo Quintana da unterwegs war.
Ja, aber um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, also dieser Versuch von Carapaz war so ein bisschen halbherzig, ja. Beziehungsweise er hatte auch wahrscheinlich an dem Tag nicht mehr drauf, ja, und gut, dann war so ein bisschen Belauerung und Pogacar hat halt ein bisschen schnelleres Tempo einfach gefahren, er hat ja nicht mal angegriffen, ja. Also der ist halt einfach, ja, sein Tempo gefahren und die anderen konnten einfach nicht mehr mitfahren und ist dann, ja, mit 32 Sekunden Vorsprung auf den Rest der Favoriten wieder angekommen und dahinter, ja, wie auch schon die Tage zuvor, sehr, sehr ausgeglichenes Niveau bei dem Rest der Favoriten. Mhm.
Ja, das war mir so eine Alibi-Attacke von Carapaz, hatte ich so gewollt.
Ja, gab es auch hinterher viel Kritik dafür, für die Taktik. Also viele sagen halt, es besser gewesen wäre für Ineos an dem Tag wirklich mal die Kräfte zu schonen und zu sagen, heute machst du mal nichts, versuchst einfach dran zu bleiben, aber da wieder so Körner zu verschießen, war dann vielleicht auch nicht so sinnvoll. Mhm.
Ja, also das Einzige, was beim Team Ineos positiv, glaube ich, ist, oder was man positiv heraussehen könnte, sie wissen jetzt, für wen sie fahren. Das ist ja, glaube ich, immer. Da sollten wir vielleicht auch gleich nochmal bei dem Fazit drauf kommen. Gesamtklassement würde ich dann mal sagen, nach dieser Etappe vom, da vielleicht eine kleine Zäsur, oder sollen wir die, ja, schwierig.
Ja, was man natürlich noch sagen muss zu der Etappe, man sieht schon, wie hart das war. Also hinten sind alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrer haben das Zeitlimit verpasst. Darunter die Sprinter Arnaud Demar und Adrian Coquard und auch ein André Greipel beispielsweise. Der ist wirklich nur ganz, ganz knapp im Zeitlimit noch reingekommen. Also die mussten da unheimlich strampeln, um überhaupt diese Etappe zu überleben.
Ach, okay, hier war Out of Time. Ja, stimmt. Da fehlten nicht mehr viel, nur 3 Minütchen und dann wäre es eng geworden. Mann. Aber das war ja doch, wer hatte das nochmal? Hast du als Taktik ausgerufen von Timo Bora Hansgrohe, dass sie Cavendish aus dem grünen Trikot so fahren sollen? Also.
Ja.
Kev hat sich da, der ist doch auch mal bei einer Etappe, was war es? Die Etappe am Freitag, ne? Da ist er auch ellenlang vorne mit rumgeguckt. Und das war auch noch.
In der Ausreißergruppe, ja.
Genau, und da gab es noch die schöne Szene, also erinnere ich noch, wie aus der Ausreißerzone. Er ist nach vorne gefahren, noch zu seinem Team mit Teamgefährten, Teamkollegen, hat seine Flasche ihm gebracht, also ist dafür extra nach vorne gesprintet, die Flasche gegeben und ist dann erst, hat er sich zurückzufallen lassen, so nach dem Motto: Hier, komm, da kann ich noch ein bisschen was für dich tun. Also, das sind, glaube ich, so Momente, wo man mich jetzt als Fahrer für sich begeistern kann. Also, wenn ihr gerade 16, 15 seid und hört den Podcast und möchtet später bei der Tour de France, dass ich euch Daumen drücke, müsst ihr sowas machen.
Ja, und was man noch sagen muss, apropos Sprintwertung, was an dem Tag unheimlich krass war, dass Colbrelli und Matthews, die sind am ersten Berg in die Ausreißergruppe gegangen, um halt dann diesen Zwischensprint für sich zu entscheiden. Da kann natürlich dann Mark Cavendish nicht mitfahren. Aber Colbrelli, der ist an dem Tag, hat sich vorne in der Ausreißergruppe gehalten und ist aus der Ausreißergruppe Dritter geworden der Etappe und hat auf dieser Bergetappe noch Punkte fürs Punktetrikot geholt und sich dadurch 3 Plätze verbessert und den Abstand auf Mark Cavendish verkürzt.
Genau, das waren zu dem Zeitpunkt 168 zu 121. Ja, da hat einer eine Mission, möchte man sozusagen, so ist so ein Colbrelli. Also Cavendish vor Michael Matthews, wie du gerade sagst, und Colbrelli an diesem Tag vor dem Ruhetag. Vielleicht nochmal Bergtrikot, hattest du eben schon erwähnt, das hat Quintana sich gesichert vor Michael Woods, Wout Poels, O'Connor, Higita, Guillaume Martin und so weiter und so fort. Es sind aber ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Punkte vergeben, also das war zu dem Zeitpunkt oder ist so jetzt auch noch in Mache.
Ja, was auch noch ganz interessant ist, so die Mannschaftswertung, insgeheim ja immer so Movistar-Favorit, aber in diesem Jahr spielen die da eigentlich gar keine Rolle.
Nee,
also nada. Da habe ich auch so ein bisschen rausgelesen schon, dass Bahrain da bewusst drauf fährt und die sind da auch mit einem ziemlich großen Vorsprung, nämlich 18 Minuten vor Arge Désert auf Platz 1.
Ja, und wenn wir jetzt schon alle Trikots durchgehen, ne? Pogacar vor, wie spricht man den aus? Ich weiß nicht, Jonas Vingegaard und David Godu. Higita auf Platz 5. Auch hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der noch so jung ist. Ich glaube, an dem werden wir auch noch Freude haben. Da bin ich irgendwie. Der wird auch noch aus den Schuhen kommen.
Ja, und es war auch wieder sehr schön auf der Etappe. Also, der war ja mit Quintana da zusammen in der Spitzengruppe. Und Quintana hatte dann wohl irgendwie keinen Verpflegungsbeutel bekommen und dann war das so ein bisschen wie bei so einem Kindergeburtstag, dann haben die da zusammen, also Higita und Quintana, den Verpflegungsbeutel von EF ausgepackt.
Und du weißt gar nicht, wie sehr du gerade hier an meiner Realität dran bist, weil der letzte Kindergeburtstag, der ist noch keinen Monat her, der hier gefeiert wurde.
Ja, ja.
Und da haben sich kleine 6-jährige Mädchen wegen solcher Beutel und deren Inhalt angeschrien. manchmal ist ein Radrennen die schönere Realität als die wirkliche Realität. Das war so der Zwischenstand vor dem Ruhetag. Ich glaube, wir sollten den heutigen Tag, der ja nicht sehr, der sehr schöne Ereignisse mit sich brachte, aber im Grunde genommen jetzt von dem, was passiert ist, als solches gar nicht so groß war, sollten wir vielleicht jetzt schnell noch abhandeln, bevor wir zu einem Zwischenfazit kommen. Ich versuch's mal in zwei Sätzen oder 20 Sekunden. Flachetappe mit 2 Hügeln zwischendurch, über die alle drüber gekommen sind. Mark Cavendish wird da der Sieg im Sprint so dermaßen auf dem Silbertablett überreicht, also eigentlich wie als wenn sich alle vorher schon überlegt hätten, okay, wir lassen ihn jetzt nochmal durchkommen, damit er dann in Paris den letzten Sieg holt, um dann ewiger Tour de France-Sieger zu werden. Punkt.
Ja, also wenn man einen Lehrbuchfilm drehen könnte, wie fährt man einen Sprint an, im Finale die letzten 7 Kilometer einfach dieser Etappe reinhängen, wie der König da von vorne gefahren ist, das war absolut schulbuchmäßig. Und es war auch sehr interessant, heute im Finale drin, da war das, was wir schon so ein bisschen angekündigt hatten, nämlich der Wind hat dann eine gewisse Rolle gespielt, war sehr nervös, zwischendurch auch mal ein paar Windstaffeln und aber in dieser ersten Gruppe hat dann Mark Cavendish und der König haben da die Oberhand behalten.
Ja, und damit hat er jetzt den 33. Sieg. Ich muss gestehen, werden wir jetzt gleich nochmal sehen bei der Vorausschau auf die kommenden Etappen. Ich glaube, 1 oder 2 Sprintmöglichkeiten wird es noch geben. Aber mal ehrlich, wenn der mit 33 Siegen nach Paris fährt, dann wird doch Patrick Lefebvre am Vorabend der letzten Etappe mit dem großen Geldkoffer durch die Teams Hotels fahren und fragen so, wo muss ich den hier abgeben, damit Marc morgen gewinnt?
Ja, ich glaube, für ihn ist vor allem interessant, also das wird er, denke ich, wenn er nicht ausscheidet, auf jeden Fall noch einen Sieg holen, dass er gleich sozusagen den Rekord für sich alleine hat.
Ja, ach so, sind es noch 2, Entschuldigung, dann hab ich mich verrechnet. Also er muss
noch 2. Einer, um noch gleich zu ziehen, aber um 2, um sozusagen
den
Rekord alleine zu haben.
Na, dann hatte mein Fehler, ich dachte, die wären schon gleich gezogen und es wäre jetzt sozusagen nur noch mal alleiniger. Ja, so oder so, dann muss der Lefebvre halt 2-mal um die Häuser ziehen mit seinen Koffern, das war auch noch im Rahmen des Möglichen. Ich meine, ich glaube, also wie gesagt, ich habe jetzt auch noch mal ein paar Sachen im Nachhinein gehört. Cavendish, für mich zumindest ein Fahrer, dem man das wirklich, wirklich von Herzen gönnt. der Probleme hat in seiner Karriere, gute Zeiten und weniger gute Zeiten und jetzt auf der Zielgeraden sowas nochmal zu machen. Ich würde mich ja noch wünschen, dass er Greipel schlägt, 1-2 auf dem Champs-Élysées, dann wäre alles perfekt. Gibt es noch irgendwas? Ich habe die Etappe heute wieder gesehen. Ich habe nur den Zielsprint gesehen, sonst
nichts. Ja, was natürlich bezeichnend war, das habe ich auch nur im Ticker gelesen, dass da sowohl Garen Thomas als auch Richie Porte wieder gestürzt sind.
Ja, also Tradition, ne? Muss man pflegen.
Also dieses Team Ineos und das Team Jumbo, eigentlich die beiden großen Gegenspieler von UAE, die sind schon so dermaßen ramponiert und lediert, dass, ja, also die müssen eigentlich nicht mehr mit dem Rad, sondern mit dem Krankenwagen fahren.
Ja, so ein Bierbike, weißt du, wo alle so nebeneinander sitzen und es dann gut geht. Übrigens ein Name, den man auch sehr häufig schon gehört hat während dieser Tour, Chris Froome. Was macht eigentlich Chris Froome? Ist er noch da? Also ich habe mich die Tage auch schon mal gefragt, ist Chris Froome überhaupt dabei? Im Fernsehen hat man ihn kaum gesehen. Was macht eigentlich Chris Froome? Nicht viel, habe ich mir dann sagen lassen.
Also ja, man sieht ihn schon öfter. Also wenn er natürlich zurückfährt, und auf der anderen Seite hat er ja auch auf der Etappe nach Tignes, auf diesem ersten Flachstück, hat ja Israel Startup Nation versucht, das Feld zusammenzuhalten, damit dann im Berg drin Michael Woods und Dan Martin in die Ausreißergruppe gehen können. Da hat Chris Froome auch vorne mal Tempo gefahren.
Ja, aber Anspruch und Wirklichkeit, ne? Also ich glaube, wir hatten ja vorher auch die Diskussion, lohnt es, soll man ihn mitnehmen oder soll man ihn nicht mitnehmen? Ich meine, das gleiche Argument könnte man jetzt vielleicht auch, wenn man ihm gegenüber nicht positiv eingestellt wäre, gegenüber André Greipel vorbringen, ne? Also hat jetzt auch noch nicht wirklich viel abgeliefert, aber André Greipel muss einfach nur noch mal einmal einen guten Tag haben und eine Etappe gewinnen und schon kann er das Blatt wieder wenden. Ob ein Chris Froome mit einem Rückstand von 1:52, der letzte Fahrer vom Team Israel noch mal irgendwas zum Positiven wenden kann, also ich glaube, der wird ja auch nicht mehr auf eine Etappe gehen noch. Also trau ich ihm kaum zu.
Den kann er ja schon machen, aber er wird es ja nicht gewinnen können.
Ja, dann kann ich auch ankündigen, ich will nächstes Jahr nochmal die Tour de France fahren. Wird auch nicht passieren. Ja, also ne, das PR-Argument gilt natürlich nach wie vor, aber ob das so richtig, na, ich weiß es nicht. Wie sind wir jetzt auf Chris Froome gekommen? Muss ich gestehen, weiß ich nicht mehr. Wir hatten den Zwischenstand schon gegeben, Pogacar vor O'Connor, vor Uran und so weiter und so fort. Würde ich sagen, sollen wir mal ein Fazit? Oder erst Vorausschau oder Fazit? Du darfst aussuchen.
Vielleicht so ein kurzes Zwischenfazit.
Dann machen wir jetzt ein Zwischenfazit. Wir hatten vorher und viele andere auch, also da ist ja jetzt nicht so, dass wir alleine die Weisheit hier gepachtet für uns hätten, gesagt, es wird der Zweikampf zwischen dem Team Jumbo und dem Team Ineos in Kombination mit dem Dark Horse oder demjenigen, der dazwischen zwischen den Reihen steht und so ein bisschen die Unbekannte in der Milchmädchenrechnung ist, Pogacar. Ich würde sagen, nach jetzt so dem ersten Drittel des Ganzen kann man getrost sagen, lag man ziemlich daneben. Nicht ziemlich daneben, aber schon einigermaßen daneben.
Ja, also man muss natürlich leider sagen, dass das Rennen ums gelbe Trikot jetzt, wenn Pogacar da nicht irgendwie stürzt, erkrankt wird oder sonst ein Unglück ereilt, mehr oder weniger entschieden ist. Ja. Und man muss auch sagen, leider bedingt durch diese erste Woche, durch diese vielen Stürze, ist es dann jetzt nicht mehr so spannend. Also ums Podium, klar, aber dahinter, da ist halt noch alles offen.
Aber eben schon gesagt, ne, wir schauen uns ja nicht die Tour an, um den Kampf um Platz 2 zu schauen. Wir lagen definitiv daneben, und das liegt aber nicht daran, dass wir keine Ahnung haben, sondern einfach, weil viel Pech dazu kam. Die Teams einfach, ne, also dass Roglic jetzt so ausfällt, war nicht zu erwarten. Dass ein Thomas und Paul so ausfallen, war auch nicht zu erwarten. Aber man hat auch, also ich finde, das Team UAE als Ganzes funktioniert auch besser als gedacht. Also ich hätte nicht, also die machen ihr Ding ja schon irgendwie richtig. Also es ist ja nicht nur Pogacar, sondern als Team, er holt das Bestmögliche aus diesem Team noch raus, finde ich. Also wie so.
Naja, ich glaube schon, dass die Mannschaft angreifbar wäre, wenn Pogacar nicht so stark wäre. Also man hat es auch heute gesehen, bei dieser Windkantensituation war da ziemlich weit hinten und hatte dann auch nur noch einen Helfer. Also wenn es da eine Mannschaft wirklich mit einigen richtigen Rouleuren darauf anlegt, ist dann sowas mit Sicherheit auf einer Windkante auch mal möglich. Und in den Bergen, ja gut, da hat er als letzten Helfer dann immer noch Formulo dabei gehabt. Ja, aber so ein Team Ineos, von denen man das eigentlich vermutet, dass sie stärker wären, ja, die können halt nicht. Also die sind halt so gebeutelt schon.
Ja, gebeutelt, aber es kann ja nicht, also ich weiß ja, wie du das meinst, ne? Also das ist auch vollkommen richtig beschrieben, aber das kann doch nicht angehen. Wo ist denn Team Bora? Wo ist denn Team Astana? Wo sind die denn alle? Also, ne, muss ich mich jetzt, also ich hoffe ja jetzt schon fast auf das Team Ager Dessert. Ich überlege mir schon, Zitronen zu kaufen, um das zu belohnen. Also, weißt du, wo sind die alle? Also, was machen die? Also, das kann ja nicht sein. Die können doch nicht jetzt alle schon den sprichwörtlichen Sand in den Kopf stecken.
Ja, für die Gesamtwertung schon. Also, was sollen die da noch groß ausrichten? Wenn du jetzt siehst im Klassement, also Ben O'Connor, klar, der hat 2 Minuten 1 Rückstand, aber der ist froh, wenn er jetzt Platz 2 hat. Rigoberto Urán wäre auch froh, wenn er irgendwo auf dem Podium landet. Also, ja, Carapaz, der die Tour gewinnen will, der hat 5,5 Minuten Rückstand. Also da wird es auch schwierig, noch was zu richten. Auch ein Enric Mas, der jetzt Sechster ist in der Gesamtwertung, der kann auch ums Podium kämpfen, aber der ist auch auf dieser Etappe nach Tignia recht schwer gestürzt und halb invalide. Wilco Keldermann beispielsweise, Team Bora, ja, die werden auch nicht großartig offensiv fahren oder höchstens mal versuchen, irgendwie Platz 5 noch anzugreifen.
Aber das ist doch traurig.
Ja, so ist das
leider. Also sagt der Radsportromantiker in mir.
Wie wir schon gesagt haben, das Niveau hinter Pogacar ist halt wirklich nicht vergleichbar mit anderen Tour de France-Austragungen.
Also geht's nur wie damals mit, ich komme jetzt nicht auf den Namen, hätte ich schon nicht der Fische hier essen. Man musste einfach Lebensmittelvergiftung für Pogacar. Das ist das einzige Mittel, um es noch mal wirklich spannend zu machen. Oder wir gucken jetzt voll Spannung auf Cavendish und gucken, ob er noch seine alleinige Leaderschaft da holt. Aber das, mich macht das ein bisschen traurig, dass wir jetzt so schon, ich will nicht sagen, aufgeben, aber du kannst dich als Team doch auch, also ne, ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, welche Motivation könnte man einem Team noch geben, um nochmal jetzt irgendwie anzugehen. Aber dann als Sponsor könnte ich dann auch sagen, wer bin ich denn jetzt hier? Welcher von den Sponsoren bin ich doch? Ich bin jetzt der Hans Grohe. Ich rufe jetzt beim Denk an und sage, pass mal, ist mir scheißegal, ob ihr jetzt Fünfter werdet oder Zehnter oder auch meinetwegen, ihr habt keinen in den Top 20. Ist mir vollkommen egal, aber liefert eine Show ab. Weißt du, so etwas in der Richtung vermisst.
Ja, aber da ist wahrscheinlich teamintern eher die Richtlinie. Ja, wir fahren jetzt lieber um Platz 7.
Ja, eben, genau. Und das ist, glaube ich, was für uns beiden furchtbar für den Zeiger geht.
Ja, und man muss auch sagen, so die Entscheidung, Emanuel Buchmann mit zur Tour de France zu nehmen, hat bislang überhaupt gar nichts gebracht. Also der fährt ja nicht um Etappensiege mit, also fährt eigentlich nur hinterher im Prinzip. Dafür abgehängt. Und Peter Sagan, klar durch den Sturz, auch so ein bisschen angeschlagen vielleicht, aber man muss auch sagen, das grüne Trikot wird wohl nichts mehr werden. Also er hat da weit über 100 Punkte schon Rückstand auf Mark Cavendish. Also das kann er da auch nicht mehr umbiegen. Etappensieg sieht auch schwierig aus für Sagan. Das Einzige, was halt für die noch bleibt, ja, ist wie gesagt eine sehr gute Platzierung für Wilco Keldermann in der Gesamtwertung.
Also ich glaube, das Team Bora Hansgrohe fährt nur noch mit um, also die fahren nur noch schnell, wenn es darum geht, dass sie abends im Hotel das Essen einigermaßen warm kriegen. Das ist, also, ne, also tut mir auch leid, mir tut es da um jeden einzelnen Fahrer dann auch so ein bisschen leid, ne? Also Mannschaftswertung ist auch alles für einen Eimer. Ich weiß nicht, was da los ist. Also das, und das meine ich jetzt mal nicht auf ein Team betreffend, sondern eigentlich auf viele, dass sie sich alle so. Also, ich würde versuchen, und das einzige Team, wo ich immer noch so ein bisschen denke, vielleicht ist so ein bisschen deren Spirit in die Richtung gehend, ist das Team Education First. Die sagen, hey, mein Gott, ob ich jetzt Fünfter, Zehnter oder 15. werde, ist mir egal, ich möchte ein bisschen eine Show machen.
Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist jetzt gerade mal die Hälfte der Strecke gefahren oder der Etappen gefahren, besser gesagt. Und ja, kann immer noch viel passieren. Also,
ja, klar, ich hoffe es.
Das, ja, da kann immer noch irgendeine Krise ereilen. Wir sehen es ja immer, wie schnell es geht jetzt auch auf diesen Alpenetappen, dass da plötzlich Fahrer irgendwie kalt hatten und stillstanden. Und man muss ja auch sagen, jetzt, da muss man sich auch erstmal den Organismus dran gewöhnen, also von irgendwie 11 Grad in den Alpen hoch auf über 30 Grad jetzt in der Provence.
Ja, also ich bin ja auch bis Paris immer guter Hoffnung, dass noch ein bisschen Spektakel passieren wird und dass das jetzt, aber ich, also wenn jetzt bei den nächsten Bergetappen es wieder so sein wird, dass Pogacar bei der ersten Bergetappe bei Kilometer 20 angreift, sich 3-4 Minuten holt, andere demoralisiert sind, am nächsten Tag ein bisschen verwaltet und dann wieder nach vorne fährt, um das Gleiche zu wiederholen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich in circa, was haben wir heute, ist Montag, dass ich in 10, 12 Tagen sagen werde, also so die allerspannendste Tour war das nicht. Und ich habe noch im Ohr, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das am Mikrofon war oder außerhalb, naja, so richtig gecatcht hat es mich noch nicht. Also dann kann ich mir vorstellen, also dass die Siege von Cavendish für mich das ist, was aus dieser Tour bleibt. Und einfach in der Breite haben sie ist nicht mehr viel.
Nee, wobei man ja sagen muss, dass es in der ersten Woche vor allem eine Tour de France war, die immer irgendwelche Überraschungen geboten hat. Also da war es schon sehr gut, aber ja, das war auch ganz spannend. Tadej Pogacar wurde auf der Pressekonferenz nach seinem Husarenritt da über Col de la Colombier und Col de la Rome gefragt, ob die Tour jetzt entschieden sei. Und da hat er gesagt, ja, ich hab die Tour nicht getötet. Also, das ist, ja, was soll er auch sonst sagen?
Ja, klar.
Er fährt ja auch nur im Rahmen seiner Möglichkeiten und kann ja auch nichts dafür, wenn hinter ihm sonst keiner mehr da ist, um mit ihm um den Sieg zu kämpfen.
Ja, total. Also, finde ich auch eine.
Da fehlt halt einfach so ein Bernal, ein Roglic in Topform, vielleicht auch noch einen Evenepoel beispielsweise. Also, das wäre dann schon noch spannender.
Sollen wir jetzt schon mal den Wunschzettel fürs nächste Jahr schreiben? Weil da könnten wir jetzt die Namen in. Und vor allen Dingen das Traurige ist jetzt auch nicht richtig. Das ist ja nicht traurig. Also hat sich ja keiner wehgetan. Es gäbe ja die Möglichkeit, aber irgendwie. Ach. Ich will mich aber auch noch nicht abfinden. Ich klinge jetzt so negativ, das will ich ja gar nicht. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Ich sehe nur, dass da nicht. Also ich. Hab den Glauben ein bisschen daran verloren, dass da noch besonders viel passiert. Und ich, wenn jetzt am Ende Pogacar zwei Tage vor Paris krank wird und nicht mehr aufs Rad steigen kann, oder keine Ahnung, irgendjemand seine Schuhe versteckt und er nicht mehr fahren kann, das wäre jetzt auch etwas, was nicht wollen würde. Ne? Also Pogacar ist nun mal jetzt da der Beste. Es ist nur bei mir irgendwie so ein bisschen die Frustration darüber, dass der Rest nicht kann und aber auch nicht versuchen will, irgendwie. Also, mein Gott, ist mir doch egal, ob ein Buchmann 10., 20. oder 35. wird. Der soll doch einfach mal einen Tag was versuchen. Ich hoffe, so eine jetzt ist auch alles scheißegal Haltung kommt da mal irgendwann in den nächsten Tagen. Das würde mich freuen.
Ja, man hat einfach irgendwie da fehlt es dann auch an den Beinen teilweise. Also.
Ja, aber dann muss man sich jetzt einfach mal an Buchmanns Stelle, ich meine jetzt nicht ihn persönlich, ne, er steht jetzt synonym für mich, für viele andere Fahrer auch, dann muss man sich jetzt einfach mal 2 Tage, 3 Tage auch ein bisschen rausnehmen, entspannt fahren, um dann mal einen Husarenritt zu machen, ne, und ja, okay, dann gehst du auf einen Etappensieg, aber dann auch wenigstens das mal mit ein bisschen Style. Alles schwierig. Naja, haben wir jetzt genug gemeckert, klingt das so negativ alles, ist doch eine tolle Tour, oder?
Ja, es bietet mit Sicherheit noch viele Überraschungen.
Ja, ich würde es mir wünschen. Und die jetzt, wie ich eben schon sagte, ne, also so im Rückblick ist die erste Strecke auch schöner, als ich gedacht habe, oder hat mehr geboten, als man gedacht hat. Auch die unschönen Dinge, ne, die ja auch irgendwo leider Gottes mit dazugehören. Nun ja, ärgern wir uns nicht, sondern machen einfach das, was wir können und sprechen weiter drüber. Und die soll man ja nicht glauben, dass wir so frustriert sind, dass wir aufhören, darüber zu sprechen. Also so kommen sie uns da auch nicht weg. Das muss auch klar sein. Sollen auch so ein bisschen mal gucken, was in den nächsten Tagen so hier passiert, was man uns da versucht als Rennen zu verkaufen. Ach, ich mache mal hier die Tour-Short. Was ist das denn? Ich mache mal Tour de France-Seite auf. Steht wahrscheinlich Pogacar als erster. Gehe ich mal von aus. Offizielle Webseite. Heute, übrigens Tag der Aufnahme, ist der Montag, der 6.7. Nee, Schwachsinn, heute ist Dienstag, der 6.7.
Dienstag, 6.7., ja.
Völlig. Morgen ist der 7.7. Eine mir nahestehende Person hat Geburtstag, das freut mich. Und wer wird morgen ihr zum Geburtstag, zu Ehren ihres Geburtstags einen Sieg einfahren? Ich behaupte, das wird eine Ausreißergruppe. Und zwar geht es morgen zweimal über den Mont Ventoux. Toller Tag. Ich bin so verrückt, nochmal zu sagen, dass ich entweder Yates oder Nibali da morgen sehe.
Sicher, ich keine schlechten Tipps. Ich würde jetzt auch nochmal so einen Fahrer wie Alaphilippe dazu nehmen.
Oh ja, ist auch gut. Auch gut, sehr gut. Ja. Und hinten? Und, hinten? Was tut sich hinten? Nix.
Schwierig, ne? Also wenn man, ich habe jetzt gerade mal so nebenbei ein bisschen recherchiert, wie das Wetter so werden soll. Und da kann es durchaus sein, also heute sind die Fahrer ja kurz, also sie sind ins Ziel gekommen und kurz danach kam dieses Unwetter runter. Und da könnte es morgen wirklich, wenn ich das richtig interpretiere, auch regnen. Also das könnte dann lustig werden mit dieser Abfahrt vom Mont Ventoux runter. Und auch der Wind soll da ordentlich blasen.
Wird mein Traum doch noch wahr, dass sie einfach oben Schluss machen? Weißt du, was mein größter Albtraum wäre? Noch schlimmer. Die machen beim Chalet Renard, machen da dann schon Schluss. Bei der ersten Überfahrt Chalet Renard machen wir Schluss, weil oben wird es zu windig. Dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Beiß ich in die Tischkante oder so.
Ja, aber wie gesagt, das ist noch so ein Faktor, aber realistisch gesehen glaube ich, dass da bei den Favoriten eher Pogacar noch ein bisschen Zeit rausholt. Vielleicht holt er auch nur ein bisschen was raus im Anstieg und macht dann in der Abfahrt langsam, wartet auf die anderen.
Einfach noch moralisch so eine Kelle mitgeben?
Ja, um kein Risiko einzugehen.
Ja, nee, klar. Also der wird dann sein Tempo runterfahren. Und ich glaube, selbst wenn die da als Gruppe hochkommen, mein Gott, wenn er da 30 Sekunden verliert oder so und dafür ein bisschen weniger Risiko eingeht, das wäre ja absolut nachvollziehbar und auch richtig. Insofern, ja, eigentlich könnte ein schöner Tag sein. Also
ich finde es halt schade, also den zwar ist gut, zweimal die Überfahrt über den Mont Ventoux, aber die erste Überfahrt halt über diese komplett leichte Seite.
Boah, das finde ich nicht so schlimm, das finde ich gar nicht so schlimm. Also zweimal über die gleiche Seite fände ich jetzt auch, lässt sich wahrscheinlich auch nur, ja klar, alles richtig irgendwie realisieren. Das finde ich nicht so schlimm, dass man oben am Mont Ventoux nicht aufhört, das finde ich viel schlimmer. Das macht mich wütend. Weil, mal ehrlich, also du fährst ja nicht auf Swift, ne? Das ist ja nicht dein Ding, was ja auch in Ordnung ist. Ich bin mal, den Mont Ventoux kannst du bei Swift auch hochfahren, ne? Mit den Herrn Timmer, also hier der Podcast-Kollege von Velosnack und noch einem Arbeitskollegen hochgefahren. Wenn du dann oben angekommen bist, ne, beim Swift-Fahren, also auf der Trainingsrolle, kannst du natürlich bergab, also du kannst jetzt noch beschleunigen, aber das macht ja keinen Sinn. Ne? Also ob ich da jetzt mit 60 Kilometer oder mit 65 Kilometer runterfahre, vor allen Dingen, wenn es mir ja auch kein, ich sag mal, fahrerisches Geschick abverlangt, weil ich muss ja nicht lenken, ne? Also die Computerfigur fährt ja einfach gerade runter. So, und wenn ich mir dann denke, okay, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, ich glaube so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dass ich jetzt nochmal bei diesem Rennen am Ende, vielleicht bei schlechtem Wetter, auch nochmal 15, 20 Minuten Vollgas darunter brettern muss, um vielleicht eine Position, um dass ein Emanuel Buchmann in die Top 10 kommt und volles Risiko dafür da geht, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Ja.
Aber, dann kommt dein Argument, Abfahren gehört auch als Disziplin zum Radsport. Stimmt auch. Kann ich auch nichts gegen sagen.
Absolut richtig, ja, solange das nicht von den Rahmenbedingungen her, also so wie ich das gelesen habe und auch Bilder schon gesehen habe bei Twitter, wurde diese Fahrbahn oben auf dem Mont Ventoux zumindest komplett neu gemacht, also das soll wohl nicht so eine Holperpiste sein.
Oh, das war aber, also war das schon vorher schlecht, ich erinnere mich nicht mehr, also das letzte Mal, also als ich da war, ist ewig her, aber fand ich das eigentlich alles ganz gut. Hochzufahren. Na, vielleicht auch bei meinem langsamen Tempo gar nicht gemerkt. Also, das ist Etappe morgen Nummer 11. Zweimal Mont Ventoux. Ein Festtag für Radsportfreunde. Ich werde lange arbeiten. Ich werde es nicht sehen. Maximal die Zusammenfassung. Aber die dann umso lieber. Donnerstag, Etappe Nummer 12. Cavendish-Tag.
Ja, ich würde schon sagen, wenn da ja nicht eine starke Fluchtgruppe wegfährt, ist das eher wieder was für die Sprinter.
Ist jetzt bei Kilometer 132 gibt es noch einen Sprint. Glaubst du, da wird, also wird das so eine Situation, also dass da die Sprinter mit rumfahren, also dass man schon da als
Zug. Die werden da schon vorne mit durchfahren, auf jeden Fall.
Meinst du? Ich dachte jetzt, okay, wenn dann eine Fluchtgruppe geht, dass man die erst wieder typisch kurz vor Ziel stellt. Aber das, weil das ist, der Abstand ist ja dann noch recht groß, ne? Das sind immer noch 27 Kilometer. Weiß ich nicht. Das möchte ich mit einem Fragezeichen versehen. Zielort ist dann Nîmes und ja, da wird Cavendish dann seinen nächsten Etappensieg holen und damit gleich ziehen mit Eddy Merckx. Oder
ja, und für die Etappe gilt genauso wie die für die 13. Etappe am Freitag. Es hängt alles so ein bisschen vom Wind ab, weil wie gesagt, da unten in Südfrankreich, in der Provence, wenn da ordentlich der Wind bläst, so wie es jetzt heute schon der Fall war, kann es da auch mal so zu überraschenden Aktionen kommen, wie wir uns das ja auch wünschen jetzt noch, dass da mal ein Team, beispielsweise wie der König, eine Windkante aufmacht und das ist ist die Chance am Freitag von dieser Etappe 219,9 Kilometer Nîmes nach Carcassonne noch größer, weil man da ja in noch weiter nah am Meer lang fährt.
Möchte ich mal übrigens, wie akribisch du immer in deiner Vorbereitung bist, das hast du mir vor ein paar Tagen schon als Notiz geschickt. Hier, für Montag vormerken, für Dienstag vormerken, Wind Etappe Nummer 12 und 13. Also als Lob oder als Anerkennung deiner Vorbereitung.
Das hatte ich nur so aufgeschnappt, ja.
Ja, aber muss man sich auch merken und muss man dann auch den Moment haben, sich das aufzuschreiben irgendwo oder so durchzugehen. Carcassonne ist auch so ein Ort, der immer wieder bei der Tour ist, ne? Und
ja, so ein Klassiker.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Ich war ja da mal vor gar nicht allzu langer Zeit. Das ist halt dieses Mittelalterstädtchen, ne? Aber ich habe da auch nicht jetzt drumherum irgendwelche Infrastruktur gesehen, wo man sonst so unterkommen könnte. Naja, das ist die Etappe, die von Nîmes nach Carcassonne führt am Freitag. Samstag geht es dann von Carcassonne nach, ich würde es jetzt aussprechen falsch, Quillan
würde ich auch sagen, ja. Weiß nicht, wie das so ausgesprochen wird.
Also, diesen Satz wird man von mir wahrscheinlich in den nächsten Folgen öfter hören, aber das wäre so ein Tag, wenn man es denn nochmal probieren möchte, könnte man zumindest in Betracht ziehen, mit einer guten Gruppe und dann sich da runterschleichen, da zumindest ein bisschen von den 5 Minuten wieder gut zu machen.
Ja, also dieser letzte Berg, der sieht vielleicht leichter aus auf dem Profil, als er jetzt sein mag, 4,7 Kilometer mit 7,3% im Schnitt. Von da aus sind es dann noch, 15 Kilometer bis ins Ziel, hauptsächlich die Abfahrt, da könnte man schon was probieren, aber ich glaube an dem Tag an eine Fluchtgruppe.
Ja, ich habe so ein bisschen immer noch die Hoffnung, dass sich irgendwie so zwei Leute irgendwie ein bisschen absprechen und in eine Fluchtgruppe gehen, die man das vielleicht, wo man halt sagt, ach komm, die schaffen es eh nicht mehr und die dann mit einer großen Vorsprung durchkommen. Aber andererseits wird es da auch nicht mehr die Zeit für sein. Ne? Also ist jetzt 183 Kilometer, aber irgendwann muss man ja anfangen. Aber du glaubst ja, die haben sich schon in ihr Schicksal gegeben. Insofern gebe ich da auch mal langsam meine Hoffnung auf. Ja, und dann am Sonntag auch wieder so eine Etappe, wo ich sagen würde, könnte schön werden, muss es aber nicht.
Ja, die Etappe nach Andorra.
Ja. Auch wieder. Warum? Warum ins Ziel? Warum?
Ja, verstehe ich auch nicht so richtig, aber vielleicht will man einfach noch einen Anreiz für diese Bonussekunden auf dem letzten Berggipfel schaffen. Ich weiß es nicht. Kann auch einiges passieren, muss aber nicht.
Ja. Vor allem geht es dann auch mal richtig hoch, ne? Also das ist, glaube ich, der höchste Anstieg, der vorletzte an dem Tag.
Port en Valira, ja.
Ja, mit 2.500.
Das Souvenir Henri de Grange auch, also wo es diese Sonderprämie dann immer gibt. Ich glaube, das sind irgendwie 5.000 Franc, hätte ich fast gesagt, Euro.
Meinst du Euro oder Franken? Rechnen die in Franken ab?
Die müssen bei der Tour de France wird, glaube ich, in Euro abgerechnet, nur wenn es eine UCI-Strafe oder eine UCI-Prämie ist, dann wird es ja immer in Franken abgerechnet.
Ah, okay. Ja, könnte eine interessante Etappe werden, aber immer bergauf, bergab, aber auch immer nur so ein bisschen bergauf. Also das ist jetzt so eine Etappe, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter die hat, aber gib uns zweimal noch 2 Wochen Training und dann würden wir die auch fahren können, glaube ich. Nee, glaube ich doch nicht. Nee, habe ich gerade umentschieden, will ich doch nicht machen. 2.500 Höhenmeter hoch, ich bin echt bekloppt. Aber ist jetzt auch nichts, wo irgendeiner von, also wenn du die Tour gewinnen willst, dann musst du darfst du vor solchen Tagen keine Angst haben, glaube ich. Da gibt es andere Tage. Ich denke, wieso 1500? Achso, das ist die Höhe von dem Ort. Ich denke mal, also dann werden wir bei Sonntag weiter nach vorne schauen. Dann ist ja der Ruhetag auch. Das macht dann wenig Sinn. Vor allen Dingen glaube ich, dass wir bis nächste Woche Dienstag mit Sicherheit einmal aufnehmen können werden. Naja, und so. Ich bin, wenn ich mir jetzt die Etappen noch angucke, die da kommen, wir können ja nicht alle auf nächste Woche Mittwoch hoffen. Das Mittwoch und Donnerstag. Ach, ich werde nicht optimistischer, um es so zu sagen. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass am Freitag dann auch nochmal eine Sprintetappe kommt. Das heißt, wenn Kev es noch nicht geschafft hat, kann er sich da noch die Egalité holen, um dann auf dem Champs-Élysées sich dann nach vorne zu boxieren.
Genau, ich hätte noch, wenn wir jetzt mit der Tour durch sind,
ja,
noch einen Punkt Sonstiges.
Was? Darauf werde ich nicht vorbereitet. Das habe ich nicht. Ich habe den Zeitstempel Sonstiges nicht vorbereitet. Ich hatte mir alle Etappen schon vor reingeschrieben mit Bezeichnungen, damit es nachher schnell gehen kann, damit wir das brandheiß in eure Podcatcher spielen. Und jetzt bringst du auf einmal noch Sonstiges aufs Tableau.
Das heißt, das ist Sonstiges. Es ist eigentlich ein Rennen. Was heißt eigentlich ein Rennen? Es ist
eigentlich ein Rennen. Was ist denn jetzt ein eigentliches Rennen?
Also, ich rede von der Sibiu-Tour. Die ja im letzten Jahr nach dem Lockdown das erste Rennen war in Rumänien.
Ja.
Und da muss man sagen, da hat denn doch jetzt Pascal Ackermann mit zwei Etappensiegen bewiesen, dass er vielleicht doch nicht so verkehrt in der Bora-Hansgrohe-Mannschaft gewesen wäre. Und was ich immer besonders schön finde bei dieser Rundfahrt, ich weiß nicht, ob du diesen Berg kennst, Balea Lac.
Nie gehört.
So ein bisschen das Stift Zajoch der Karpaten. Also geht auch gut 24 Kilometer mit so 6% im Schnitt hoch und auch mit etlichen Serpentinen. Also
sag mir nochmal, wie das auch für die Hörer, die das Ding auch nicht kennen, wie man das schreibt.
Balea Lac, B-A-L-E.
Was? B-L-A-E?
B-A. Bora Anton Ludwig Erika Anton.
Balea. Und dann?
LAC Lack.
Ha, nie gehört. Gucken wir mal. Balea Lack.
Es ist eine, denke ich, der schönsten Straßen in Europa. Also wenn man da mal die Gelegenheit hat, da zu fahren, selbst mit dem Rad hochzufahren, das ist
ein
Ziel, was man sich auf jeden Fall setzen sollte.
Oh ja, das stimmt. Das ist ja hübsch da.
Genau, die Bergankunft da, also Sibiu-Tour wird auch immer im Livestream übertragen, habe ich mir dann gestern auch mal angeguckt. Wunderschöne Bilder und man muss sagen, so ein bisschen das Comeback von Fabio Aru, der da den dritten Platz geholt hat.
Ja, wahrscheinlich haben die anderen sich die schöne Gegend angeguckt, wie ich gerade. Wo ist das? Ich kann es nicht.
Rumänien.
Ah.
Genau zu sein in Siebenbürgen.
Aha. Nee, das sieht da hübsch aus. Also, ich habe, glaube ich, nur ein Bild entdeckt, wo dieser Anstieg so richtig Balea Lac, so richtig dieser Anstieg, das sieht aber fast wie Naturstraße aus, ne?
Nee, das ist alles asphaltiert.
Ah, okay.
Also, da gibt es auch eine recht dramatische Geschichte dazu, dass das damals, glaube ich, irgendwie von Zwangsarbeitern unter Ceausescu da in den Fels gehauen wurde, diese Straße.
Ah, jetzt sehe ich es. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das, die Assoziation zum Stifterjoch wird mir jetzt auch klar. Ja, ich hatte zuletzt noch über diesen Ceausescu gehört. Der hatte ja, glaube ich, eine der riesigsten Paläste sozusagen, die es überhaupt gab. Und man brauchte drei Leute, um eine Glühbirne in einem Kronleuchter zu wechseln. Völlig irre. Ja, doch, das sieht schick aus. Können wir mal einen Betriebsausflug hinmachen. Ein Eishotel, um Gottes Willen, bloß nicht. Niemals fahre ich nach Balea Lac. Ja, also erfreulich für Ackermann, dass er da wieder so ein bisschen ja, auf die Spur kommt. Wer ist denn? Tim Wollenberg, auch vom Team. Welches Team ist das denn? Deutsche im Team. Ach, Maloja Pushbikers waren damit. Ach, das wusste ich auch nicht. Naja. Also, guckt euch Balea Lac an. Hübscher Berg. Kann man machen. Kann man sich angucken. Und dann sage ich an der Stelle einfach Dankeschön. Danke für alle Kommentare. Danke für eure Unterstützung. Danke auch für einfach mal so ein Lob hier für diesen, ne? Also das, was wir gerade machen, was wir eigentlich auch Spaß und Freude machen. Aber wenn so auf verschiedenen Kanälen immer mal wieder hier Danke und so weiter kommt, da freuen wir uns natürlich sehr. Danke auch für jede finanzielle Unterstützung, also entweder durch eine Spende, durch Zeit via Auphonic, die uns geschenkt wird. Wenn ihr über unsere Seite, über den Amazon Affiliate Link bestellt, macht ihr uns nicht reich, aber Herrn Bezos auch nicht reicher und tut uns ein bisschen was Gutes, dass wir Equipment kaufen können und so Geschichten wie, ich muss dem Thema zum Beispiel noch ein Paket schicken mit etwas, kann ich ihm dann auch davon schicken. Und. Vielen herzlichen Dank dafür und ja, jetzt drücken wir uns die Daumen, dass die Tour nochmal spannend wird, oder? Ich glaube, das ist so das Entscheidende.
Auf jeden Fall.
Ja, und das wird sie. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Das haben wir jetzt hier auch. Beim vorletzten Mal hatten wir, glaube ich, den Sieg von Cavendish entschieden. Dann entscheiden wir jetzt, dass die Tour wieder spannend wird und zwar ohne, dass Roglic etwas Schlechtes widerfährt. Tschüss.
Tschüss.